Das Problem der Predigt besteht darin, dass ihr ein Text zugrunde liegt, der für eine Bibelwoche reicht. Das heißt, ich muss Schwerpunkte setzen. Und wer dabei einiges vermisst, ich kann ihn verstehen. Wir hören das Wort zur Predigt aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, 1 bis 13. Da heißt es: Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch an die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir erdulden, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Liebe Gemeinde, wie innig muss die Beziehung, wie groß und einvernehmlich muss das Verständnis zwischen Paulus und Timotheus gewesen sein, dass Paulus seinem Sohn in Christus diese Zeilen schreiben und sich darauf verlassen kann, dass der ihn auch versteht. Wie jeden anderen normalen Brief wird Timotheus auch diesen Brief von vorne bis hinten durchgelesen haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle innegehalten haben, sich seine Gedanken gemacht haben. Denn was Paulus da schreibt, ist ja nicht ganz einfach. Aber offensichtlich ist der Absender sich sicher, dass Timotheus ihn versteht und dass sein Brief richtig ankommt. Gott sei Dank, dass Timotheus nach dem Lesen des Briefs den Brief nicht gleich im Mistkübel entsorgt hat, sondern ihn sorgfältig aufbewahrt hat, sodass auch wir heute Morgen Einblick bekommen dürfen in die Gedankengänge des Apostel Paulus und in sein Christuszeugnis. Wie wichtig und unersetzbar dieser Brief ist, beweisen ja nicht nur Legionen an Auslegern, die sich seither um diesen Brief bemühen. Entscheidend ist doch, dass in den letzten 2000 Jahren Jesus Christus diesen Brief legitimiert, zu seinem Wort macht und durch seinen Heiligen Geist den Abschnitt, den ich gelesen habe, auch heute Morgen zu seinem Brief an dich und mich machen will. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Timotheus gehört zu den Menschen, die eher bereit sind, nachzugeben, den unteren Weg zu gehen, die bereit sind, eher die zweite Meile mitzugehen. Auch von seinem Naturell standen ihm Ausgleich und Frieden näher als klare Worte und herrisches Auftreten. In der Gemeinde von Korinth hat er mit seiner Art damit nichts ausrichten können. Da musste ein Mann wie Titus von einem ganz anderen Kaliber dahin, der mit deutlichen Worten und Durchsetzungsvermögen die Dinge ins Lot brachte, die der Gemeinde geschadet haben. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade Christi. Rät Paulus seinem Timotheus jetzt zu einer Haltung der Härte mit gestärktem Rückgrat, breiter Brust und einem von Paulus autorisierten, strengeren und kompromissloseren Führungsstil? Sicher nicht. Sicher nicht. Aber sei stark in der Gnade, die in Christus ist. Was heißt das denn? Wie lernt man so etwas? Wie lebt man so etwas? Darum soll es zunächst gehen. Das, was Paulus im Brief an die Römer so eindrücklich dargelegt hat, das hat er ganz sicher auch Timotheus immer und immer wieder gesagt. Der Mensch ist von Geburt an durch die Sünde getrennt von Gott. Kein Mensch kann diese Trennung aufheben. Das mosaische Gesetz, den Israeliten als dem Volk Gottes gegeben, hat noch nie jemand einhalten können. Und genau darum wird es zum Spiegel menschlichen Versagens. Es zeigt an, wie wir vor Gott leben sollen und indem der Mensch an der Erfüllung dieses Gesetzes scheitert, wird es zum Indikator der menschlichen Schuld. Das Leben unter und mit dem Gesetz ist für den frommen Israeliten ein Leben ständigen Scheiterns. Ein Leben der Frustration und des Selbstbetrugs. Nochmal, in dieser Form ist das Gesetz Spiegel und Indikator des Scheiterns. Wer sich auf dieses Gesetz beruft, wer sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch Einhaltung des Gesetzes erarbeiten will, der verfällt Gottes Gericht, weil wir sagten es ja schon, kein Mensch je es hat erfüllen können. Das war auch dem Menschen des alten Bundes klar. Im 143. Psalm bekennt David: Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Und Paulus macht ganz deutlich, wer auch nur im Geringsten am Gesetz scheitert, der versagt im Ganzen. Gott in seiner Liebe belässt es nicht dabei. Aber Gott setzt sein Gesetz auch nicht außer Kraft. Mit seinem Sterben am Kreuz erfüllt Jesus das Gesetz. Er der Einzige, der ohne Sünde ist. Er stirbt für meine Schuld. Das bedeutet, ich bin im Glauben an Jesus stellvertretendes Leiden und Sterben für mich, meiner gesamten Schuld, für Zeit und Ewigkeit ledig. Bitte halt diesen Satz im Gedächtnis. Er ist bedeutungsvoll auch für den weiteren Verlauf des Textes. Ich bin im Glauben an Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben für mich, meiner gesamten Schuld, für Zeit und Ewigkeit ledig. Dass Jesus durch seinen Opfertod mich freispricht, weil er für mich den Preis meiner Schuld bezahlt hat. Dass ich vor Gott gerecht bin. Dass er mich freispricht. Das ist das Geschenk des Glaubens. Und das ist die Gnade, die der Mensch nicht und niemals verdient hat. Die er nicht erzwingen und die er nicht beeinflussen kann. Und die dennoch in Jesus Realität ist. Wer Gottes Schuldspruch über sein Leben annimmt und wem die Augen dafür geöffnet werden, dass Jesus stellvertretend für ihn starb, der ist frei, der ist gerechtfertigt. Werde stark in der Gnade. Du, der du unter der Herrschaft des Herrn aller Herren, dem König aller Könige stehst, hast es nicht nötig, dich wieder auf die Spielregeln dieser Welt einzulassen. Du bist frei. Er löst auch von diesem Zwang, im Hamsterrad der Welt mitlaufen und dich aufreiben zu müssen. Auch das gehört zur Gnade deines Erlösers. Und wenn immer wieder Situationen kommen, in denen scheinbar für alle klar ist, dass du wieder mal den Kürzeren gezogen hast, dass du wieder mal nur Amboss und nicht Hammer bist, dann darfst du wissen, durch Jesus, durch seine Gnade, die, wie Paulus es schreibt, zur Freiheit befreit hat, sitzt du, wie dreckig es dir auch geht, am längeren Hebel. Am längeren Hebel. Wir können es uns leisten, uns aus dem Wertmaßstab dieser Welt auszuklinken, weil Jesus die Gnade seiner Erlösung in uns hat Wirklichkeit werden lassen. Ich bin kein Träumer. Ich bin kein Phantast. Auch wir Christen ertappen uns doch immer wieder dabei, dass wir dem anderen zu gerne das zukommen lassen würden, von dem wir meinen, dass er es verdient habe. Stark werden in der Gnade bedeutet, solche Gedanken und Gefühle Jesus zu überlassen. Das heißt nicht, dass wir nicht klare, deutliche Worte finden, wenn Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit, Intrige und Mobbing uns belasten. Aber wir tun gut daran, solche Dinge Jesus zu überlassen, wenn wir nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen wollen. Paulus kann an die Gemeinde von Korinth schreiben: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknecht, werdet nicht schon wieder der Menschenknecht. Und wenn ich wieder einmal nicht Herr über mich selbst bin, dann will Jesus mir erneut zeigen, dass das, was er für mich getan hat, mich in eine unvergleichlich höhere und kostbare Position gebracht hat und ich um seiner Gnade willen es nicht nötig habe, mich der Waffen dieser Welt zu bedienen. Werde stark in der Gnade. Das muss eingeübt, das darf erlebt und soll dann gelebt werden. Mit allem ständig daran scheitern. Auch Paulus weiß, dass dieser Kampf kräftezehrend und manchmal ermüdend ist, bis zum Selbstzweifeln und manchmal zum schieren Verzweifeln. Aber als er einmal Jesus bittet, ihm die Last der Nachfolge leichter zu machen, da bekommt er zur Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das ist das Paradoxon des Glaubens. Nur wenn Timotheus und wir heute Morgen die Zusammenhänge und die inneren Gesetzmäßigkeiten göttlichen Handels an uns verstehen und akzeptieren, werden wir den Anfechtungen und den Belastungen unseres Lebens in einer christusgemäßen Art begegnen können. Wie anders wird denn sonst ein solcher Satz zu bewältigen sein wollen? Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Von sich aus doch wohl nicht. Christus muss tragen. Christus muss durchbringen. Kraft und Ausdauer und Widerstand. Und vor allem seine Liebe schenken, das alles durchzustehen und zu ertragen. Paulus weiß, wovon er spricht. Ihm ist doch klar, dass er sich auf der Schlussgeraden seines Lebens befindet und ihm auf diesem Weg im wahrsten Sinn des Wortes die Hände gebunden sind. Und dennoch besitzt er die innere Freiheit, die nur aus seiner Christusbeziehung kommt, zu sagen: Ich bin zwar gebunden, ich bin gefangen, ich bin in meinem Wirkungsradius äußerlich eingeengt, aber das Wort Gottes, das Evangelium, das, was wirklich frei macht und was bis heute wirkt, dieses Wort ist nicht gebunden, denn es ist Gottes lebendiges Wort. Da möchte ich auch gerne hinkommen. Das wünsche ich uns allen, dass wir als Einzelne und miteinander so in der Gnade Christi wachsen, dass wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen, uns zurücknehmen können, solange ja nur Gott mit seinem Heil, seinem Evangelium und durch sein Wort zum Zug kommt. Paulus weiß sich auf der letzten Wegstrecke seines Lebens und er weiß nicht, ob er Timotheus noch einmal zu Gesicht bekommt oder nicht. Und darum ermahnt er seinen Sohn in Christus und damit uns alle. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das Wort Gottes ist einerseits kraftvoll, verändert Menschen, stellt sie in Frage, tröstet, ist Wegweiser, bewahrt so oft und jeden Tag, ist ein Hammer, der Felsen und harte Herzen zertrümmert und andererseits dem menschlichen Spott, dem Missbrauch, der Fehlinterpretation und der Irrlehre ausgesetzt, zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Paulus verweist auf seinen Dienst der Verkündigung und weist Timotheus darauf hin, dass er nicht alleine ist. Es gibt viele, die wie Timotheus das Wort von Paulus gehört haben. Diese Zeugen sind wichtig, weil Timotheus bei ihnen nachfragen kann. Er kann sich vergewissern, sich versichern, wenn Fragen auftauchen, wenn Situationen entschieden werden müssen, wenn Probleme geistlich beurteilt und gelöst werden müssen. Paulus verweist an Menschen, die das Gleiche gehört und in Treue bewahrt haben wie Timotheus. Mit ihnen soll er in Kontakt bleiben, sich mit ihnen gemeinsam vergewissern, dass er das Wort, das er von Paulus gehört hat, richtig verstanden hat und zur Anwendung bringt. Im Grunde verweist Paulus hier auf Gemeinde, die aus Menschen besteht, die sich um dieses Wort scharen, die ihren geistlichen und weltlichen Blick an diesem Wort schärfen und ausrichten. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern, und das ist der Wille Gottes, zusammengebunden zu einer geistlichen Einheit, um gemeinsam in Verständnis und Erkenntnis des Wortes Gottes und seines Willens zu wachsen. Gott in seiner Treue wird Weisheit zur rechten Auslegung, zum rechten Verständnis seines Wortes schenken. Er selber wird sich in seinem Wort offenbaren. Er wird sich uns mitteilen, damit wir richtig von ihm reden und ihn recht verkündigen können. Und jedes Reden von Gott und sein Wort ist dann ein Stück weitergeben an Menschen, die nun ihrerseits lernen und befähigt werden sollen zu lehren. Und wenn wir uns so um Gottes Wort mühen, dann soll tatsächlich nichts anderes in diesem Dienst uns leiden, als nur die eine Frage: Herr, verstehe ich dich richtig? Bist du das, der so redet? Höre ich dir richtig zu? Und willst du, dass dein Wort so und nicht anders weitergegeben werden soll? Uns zum Trost und zur Ermutigung: Niemand als Gott ist mehr daran gelegen, dass wir ihn recht verstehen. Und darum befähigt er selbst, er rüstet aus und durch seinen Heiligen Geist schließt er uns sein Wort auf. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Was Paulus Timotheus so nachdrücklich ans Herz legt, ist ja keine Denksportaufgabe, sondern soll praktizierbare und glaubwürdige Ausrichtung für unser Leben und unser Christuszeugnis sein. Unser Leben, deins und meins, hat ein Ablaufdatum. Wer darum weiß, dass Jesus für ihn gestorben ist, der weiß auch, dass dieser Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferweckt wurde, lebendig ist, und der kennt Jesu Zusicherung: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Daher beziehen wir Kraft und Energie, aus einer Wirklichkeit, die diese Welt nicht kennt, aber vehement leugnet und bekämpft. Deshalb, genieß dein Leben in dieser Welt, genieß es. In dieser Welt, in dieser Zeit, an dem Ort, an den Gott dich stellt, in der Gemeinde, die er für dich vorgesehen hat, lebe fröhlich und dankbar im Diesseits, aber in der tiefen Gewissheit und dem Vertrauen, dass sich darin dein Leben nicht erschöpft, sondern dass um Jesu und seiner Auferstehung willen du dir einer ganz anderen Dimension deiner Existenz sicher sein darfst. Dass Jesus auch dich auferwecken wird aus dem Tod. Und dann beginnt ein Leben, das ohne Ende sein wird. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Mit Jesus sind wir im Glauben an ihn gestorben. Die Taufe ist das äußere Bekenntnis dazu. Wir gehören nicht mehr dieser Welt. Wir gehören auch nicht mehr uns selbst. Wir gehören Christus. Paulus schreibt im Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn wir mit leiden, werden wir mit herrschen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Um ein Beherrschen geht es wohl sicher nicht. Aber ich weiß, dass wer gelitten hat, und es gibt Christen, die schwer gelitten haben. Ich weiß, dass wer gelitten hat, bei Gott, dem Vater, geborgen und getröstet sein wird, und er um seiner Geduld, seiner Standhaftigkeit und dem Ausharren bei Christus trotz aller Anfechtung wohl in besonderer Weise geehrt sein wird. Und jetzt kommt ein dicker Brocken. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wie ist dieses ernste Wort zu verstehen? Jesus selbst hat sich genauso geäußert, Matthäus 10, Vers 32 und 33. Da sagt er, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, vor denen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Kommt mir schwer über die Lippen, merkt er. Drei unterschiedliche Arten des Verleugnens kennt die Bibel. Erstens, es gibt Menschen, die bis an ihr Lebensende von Gott nichts wissen wollen, die davon leben, Gottes Existenz zu bestreiten, zu bekämpfen und zu ignorieren. Wer so sein Leben führt und geführt hat, der wird auch in der Ewigkeit mit dieser Haltung ankommen und wird dann erkennen müssen, dass er in seinem irdischen Leben verführt wurde und verführt hat, aber dabei einem teuflischen Betrug erlegen ist. Zweitens, im Hebräerbrief ist die sogenannte Sünde wider den Heiligen Geist beschrieben. Es handelt sich dabei um Menschen, die im Glauben an Jesus und seine Erlösung gelebt haben, die die Wirkung des Heiligen Geistes in ihrem Leben erfahren haben und dann wider besseren Wissens das Heil in Christus und die Bindung an ihn durch den Heiligen Geist zu leugnen und zu verwerfen. Es sind Menschen, die, obwohl sie Jesus als ihren Heiland erfahren haben, ihn verleugnen und wohl nicht mehr von ihrem Abfall zurückzubringen sind. Das ist furchtbar. Drittens. Jetzt sprechen wir von Menschen, die in Anfechtung, in Anfeindung, durch Verführung und Schwachheit Jesus verleugnen, obwohl Jesus sie eigentlich zum Zeugnis hat werden lassen wollen. Es sind die Nachkommen des Petrus. Menschen, die versagen, die anschließend beschämt und entsetzt sind über ihren Verrat, ihr Schweigen und ihr Versagen. Vielleicht wird Jesus in der Ewigkeit uns, die wir so gescheitert sind, und ich gehöre dazu, sagen: Ich hatte dich beauftragt, ein Zeugnis zu sein. Ich wollte dich zum Segen setzen. Ich wollte dich gebrauchen. Du aber bist mir ausgewichen. Du bist geflüchtet. Du hast mich verleugnet. Und du hast den im Stich gelassen, dem du zum Zeugnis werden solltest. Um deines Versagens willen und um dennoch Menschen erreichen zu können, musste ich umdisponieren. Weil du dich deinem Nächsten und meinem Auftrag entzogen hast. Auf solch Versagen aus Angst, Scham und Feigheit kann ja doch kein Segen liegen. Zu einem solchen Fehlverhalten kann Jesus doch nicht Ja sagen. Das wird er nicht gutheißen. Dazu wird er sich nicht bekennen. Aber in solchen Fällen kapitalen Versagens ist dann doch die Gnade mächtiger als das Versagen. Die Gnade ist mächtiger als die Schuld. Wer sich in Jesu Arme wirft, wen Gott sein Kind nennt, der ist, und wenn er noch so oft versagt, seiner Schuld um Jesu Willen ledig für Zeit und Ewigkeit. Das bleibt dabei. Gott lässt uns nicht fallen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder wenn wir es mit Paulus sagen wollen, wenn Gott für uns ist und er ist für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wer wagt es, gegen die Auserwählten Gottes Klage zu erheben? Gott selbst ist es doch, der rechtfertigt. Und darum sind wir gerechtfertigt. Wer will dann verurteilen? Gott hat die Flucht eines Jona. Jesus hat das Leugnen eines Petrus nicht übergangen. Aber er ist ihnen nachgegangen, hat sie gestellt, hat vergeben und neu beauftragt. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. So ist Jesus in seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Deswegen, die beste und richtigste Art, mit meiner Schuld umzugehen, ist, sie Jesus auf der Stelle vor die Füße zu werfen. Er hält mich doch. Wir singen doch nicht umsonst: An deine Hand kann ich fallen, denn du hältst mich fest, oder? Und ein letztes: Wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesu Treue zu uns hat seinen Grund, seine Kraft, seine Beständigkeit in der Bindung an seinen Vater, hat mit uns und unserem Verhalten nichts zu tun, gar nichts. Gott sei Dank. Die Liebe des Vaters ist die Liebe des Sohns. In ihrer Wechselwirkung kann sie durch nichts und niemanden beeinflusst oder geschmälert werden. Die Treue, die Christus uns hält, ist die Treue des Vaters zu seinem Sohn und Gottes Geist, der Vater und Sohn so völlig eins sein lässt. Diese Treue ist und bleibt unantastbar, ist von Menschen nicht zu beeinflussen, wird niemals weniger, niemals kleiner, wird sich nicht verbrauchen und auch von Menschen nicht schänden lassen. Auch wenn wir untreu werden, hebt diese Untreue Gottes Treue niemals auf. Dass Gott uns die Treue hält, wird uns in die Ewigkeit retten. Dem Dreieinigen Gott sei Lob, Dank und Anbetung dafür. Amen.